Es war ein Christ in Afrika, der hat seine Tochter verloren. Die war 17 Jahre alt und sie ist gestorben. Und bei der Beerdigung hatte der Vater so ein Kreuz gebaut, gebastelt, so ein einfaches Holzkreuz. Und dann stand darüber, der Tod hat keine Hände. Und es war auch so ein Missionar mit dabei, der wusste aber nicht, was das bedeutet und hat den Mann danach gefragt, was meinst du denn damit, der Tod hat keine Hände? Und hat ihm erklärt, der Tod konnte meine Tochter zwar mitreißen und mitnehmen, aber er kann sie nicht festhalten. Und für diesen Missionar war das so eindrücklich. Der Tod kann uns nicht festhalten. Er hat keine Hände mehr. Die Hände sind ihm genommen. Das ist an Ostern passiert. Seit Ostern hat der Tod keine Hände mehr. Deswegen feiern wir heute die Auferstehung. Und das ist ja so ein Ding mit der Auferstehung, weil man kann natürlich sagen, ist es denn wirklich passiert? Das ist doch total verrückt und die Christen, was die da alles so glauben. Und auch in den christlichen Gemeinden damals, zur Zeit von Paulus, zum Beispiel in Korinth waren Menschen, die haben gesagt, mit der Auferstehung, das musst du gar nicht so ernst nehmen. Das ist eigentlich, Jesus ist vielleicht auferstanden, aber das heißt noch nicht, dass wir Menschen alle auferstehen oder wir Christen oder wie auch immer es ist. Du musst es nicht so ernst nehmen. Und Paulus hat bei all diesen Diskussionen um die Auferstehung, ob es die jetzt gibt, ob es die für uns gibt, ob Jesus auferstanden ist, der ist da grün im Gesicht geworden und hat Bauchweh gekriegt, so wie ich, und Pickel. Und ich möchte euch den Text vorlesen, wo er darauf antwortet. Das ganze 15. Kapitel im 1. Korintherbrief, da geht es Paulus um die Auferstehung. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere ganze Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen, als Lügner Gottes befunden werden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hat. Wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Soweit Paulus. Gar nicht so einfach zu verstehen. Paulus macht einen Punkt oder er hat im Kopf die Vorstellung, dass Tod bedeutet Tod. Es ist ja bei uns so, wenn jemand stirbt, dann macht man Fenster auf. Ihr kennt die Tradition, man kippt das Fenster, dass die Seele entfleuchen kann. Weil die Seele ja vielleicht noch irgendwie weiterlebt. Und so ist die Vorstellung, die wir haben, so eine von der griechischen Religion auch stark geprägt, die Seele und Geist und Körper, das sind irgendwie so verschiedene Sachen und die kann man auch mal voneinander trennen. Das heißt, wenn der Leib stirbt, dann kann die Seele ja vielleicht noch weiter irgendwie existieren und leben. Das ist überhaupt nicht die Vorstellung von Paulus. Paulus ist Jude. Für die Juden ist ganz klar, wenn jemand stirbt, dann ist er tot. Tod ist tot, ist tot. Da gibt es nicht irgendeine Seele, die nur weiterlebt, weil die Seele kann überhaupt nicht leben ohne den Körper. Im hebräischen Denken denkt immer von der Einheit her. Der ganze Mensch ist eine Einheit. Man kann es nicht voneinander trennen. Und wenn der Körper tot ist, dann ist die Seele auch einfach nicht mehr da. Die hat nichts mehr zu melden, die tut nichts, die macht nichts. Wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann macht auch das Gehirn nicht weiter, dann denkt der Mensch nicht mehr. Es ist dann alles vorbei. Seele heißt im Hebräischen Leben oder auch Kehle. Und wenn hier vorbei ist mit der Kehle, durchgeschnitten oder sonst wie, dann ist vorbei. Tod ist tot, ist tot. Und das ist die Vorstellung von Paulus, wenn er an den Menschen denkt. Das heißt, für Paulus ist klar, wenn ein Mensch stirbt, dann ist er tot. Da ist nichts mehr. Und jetzt sind da Leute in Korinth, die sagen, naja, wie auch immer, vielleicht ist ja Jesus auferstanden, aber vielleicht werden wir nicht auferstehen und so. Vielleicht ist es wie auch immer. Ich weiß nicht, welche Vorstellung die Leute damals hatten. Vielleicht ist es dann für immer alles vorbei. Oder sie hatten auch die Vorstellung, das Leben geht dann irgendwie, die Seele lebt dann sonst wo, sucht sich einen neuen Unterschlupf. Und Paulus antwortet auf diese komischen Theorien und Gedanken, die da so da sind, weil er sagt, Moment, Christus ist auferstanden. Das ist seine tiefe Hoffnung und sein tiefer Glaube. Und er weiß, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann werden auch wir nicht auferstehen. Da gibt es keine Auferstehung. Und wenn Christus, warum sollte Christus auferstanden sein? Ich merke, ich komme selber durcheinander. Warum sollte Christus auferstanden sein, wenn wir nicht auferstehen? Für ihn hängt es total zusammen. Für ihn hängt alles an diesem, Jesus ist auferstanden, so werden auch wir auferstehen. Weil Paulus sagt, wenn Jesus nicht aufersteht, dann bleibt nichts übrig, dann ist alles hohl, alles leer. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Paulus hat sein ganzes Leben für diesen Glauben aufs Spiel gesetzt. Also irgendwann mal ist er ja Jesus begegnet, der ist ihm so entgegengekommen und hat ihn angesprochen, damals vor Damaskus. Und sein Leben hat eine komplette Wendung genommen und er ist ein anderer Mensch geworden. Und er hat jetzt alles auf Jesus gesetzt, sein ganzes Leben. Er hat jeden Tag, er schreibt das ein paar Verse später, er hat sein Leben jeden Tag aufs Spiel gesetzt, um Jesus nachzufolgen. Um dieses Evangelium, diese kostbare Botschaft von der Gnade, von der Vergebung, davon, dass wir nichts leisten müssen, um diese Botschaft in die ganze Welt oder in die halbe Welt zu bringen. Er hat so viel aufs Spiel gesetzt. Und jetzt kommen wieder Leute, die sagen, ja, muss man nicht so eng sein mit der Auferstehung. Paulus sagt, dann ist ja alles hohl. Was macht unser Glaube für einen Sinn, wenn Jesus nicht auferstanden ist und wir nicht auferstehen werden? Da müssen wir doch nicht glauben. Warum reden wir von Vergebung der Sünden, wenn Jesus nicht auferstanden ist? Weil dann ist am Ende alles vorbei für uns. Was bringt es dann? Ich sag mal, ob ich mit Schulden sterbe oder ohne Schulden, das ist ja egal. Kann ich auch Schulden machen. So sind wir der Sünde auch. Was bringt mir die Vergebung? Warum ist Jesus am Kreuz gestorben, wenn wir nicht auferstehen werden? Macht keinen Sinn. Paulus weiß, dann bin ich Lügner, weil ich von Stadt zu Stadt reise und den Menschen erzähle, wir glauben an einen Jesus, der für uns gestorben ist und auferstanden. Das ist alles Humbug, alles Quatsch. Für Paulus hängt alles daran. Und er weiß, wenn Jesus nicht auferstanden ist und wenn er nicht auferstehen wird, dann wird alles zusammenbrechen wie so ein Kartenhaus, dann ist es sinnlos. Und so sagt er hier diesen schönen Satz. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Ich habe lange darüber nachgedacht, warum er sagt, wenn wir auf Christus hoffen. So eine Religion kann ja in jedem Fall auch was Gutes sein, was Erfüllendes, was Schönes. Jetzt auch wenn es nicht stimmt oder so, hat man ja trotzdem vielleicht gute Gefühle und Gefühl von Sicherheit gehalten zu sein, vielleicht auch geliebt zu sein, wie auch immer. Warum sagt Paulus dann sind wir die elendsten unter allen Menschen? Weil für Paulus das nicht nur eine Religion ist, der er nachhängt, sondern es ist sein Leben. Weil er alles auf diesen Jesus setzt. Weil er sein Leben dafür hergibt, weil er dafür Opfer bringt. Dann hätte er komplett aufs falsche Pferd gesetzt und müsste am Ende wäre der größte Versager und Loser, den es gibt. Paulus glaubt, dass es nach dem Tod irgendwann weitergeht, dass es eine Auferstehung gibt. Und in Korinth gibt es dann viele Fragen, wie sieht es denn aus, wie muss man sich das jetzt vorstellen, kann sich ja kein Mensch vorstellen, wie eine Auferstehung funktionieren soll. Also ich habe ja schon mal darüber Gedanken gemacht, wann soll denn das soweit sein, was passiert in der Zwischenzeit, wenn mein Körper verfällt und so. Es gibt ja da viele Fragen, die man sich stellen kann und so eine Auferstehung ist ja total absurd. Und Paulus bringt uns ein Bild. Jetzt ist Surprise, Surprise. Paulus hat ein Bild, und zwar von einem Samen. Ich packe den mal aus hier. So, ich habe hier jetzt mal ein paar ausgepackt. Die sind sehr klein, deswegen könnt ihr die nicht sehen. Paulus sagt jetzt, ab Kapitel 36 im 15. Ab Vers 36 im 15. Kapitel, wenn ihr ein Samenkorn in die Erde legt, wie dieses hier. Dann wächst es zu einer Pflanze heran, aber erst, wenn es gestorben ist. Was ihr in die Erde legt, ist nicht die Pflanze, die wachsen wird, sondern ein bloßes Weizenkorn oder was ihr sonst pflanzen wollt. Dann gibt Gott ihm einen neuen Leib, wie es ihm gefällt, einen neuen Körper. Aus jedem Samen wächst eine andere Pflanze. Das ist ein geniales Bild für die Auferstehung. Denn dieses Samenkorn, wenn ich das in die Erde lege, dann platzt es irgendwann. Also es sieht ja relativ tot aus, aber dann, wenn das Feuchtigkeit bekommt, dann platzt es irgendwann auf und dann entsteht was Neues. Was daraus entsteht, wisst ihr nicht. Ich weiß es, weil ich es gelesen habe auf der Packung. Aber es gibt viele Samen, die wir vielleicht finden in der Natur. Und wir wissen nicht, was daraus entsteht. Das kann ein winziger Samen sein, aber es wird ein großer Baum. Es kann ein großer Samen sein und es wird was eher Kleineres draus. Ihr wisst nicht, ob da irgendwie eine Knolle rauskommt, ob da irgendein Gemüse, ob da ein Salat draus wird oder eine Blüte oder was weiß ich. Ihr wisst es nicht. Und so sagt Paulus, ist es mit der Auferstehung. Wir bekommen einen neuen Leib, so sagt er, einen neuen Körper. Aber wie der dann aussieht, das weiß kein Mensch. So wie man nicht weiß, was aus dem Ding für eine verrückte Pflanze rauskommt. Da schießt irgendwas raus in die Höhe, in die Breite, sonst wohin. Du weißt nicht, wie es danach ausschaut. Was für ein geniales Bild dafür. Wir haben keine Ahnung von der Auferstehung, wie die mal werden wird und wie das genau alles abläuft. Aber dieses Bild gibt Paulus, er hat sich von Jesus ausgeliehen, gibt Paulus seinen Leuten in Korinth weiter. Dieser Samen ist übrigens meine Nachbarin kam nämlich gestern, so groß, hat mir das in die Hand gedrückt und hat gesagt, willst du Paradieschen? Nicht so, naja, weil sie gesehen hat, dass ich das Gras, weil das Moos rausmache, vertikutiere und so. Und dann habe ich gesagt, naja, aber ins Gras kann ich es nicht pflanzen. Ja, mach es ins Hochbeet. Ja, hast du recht, mach ins Hochbeet. Paradieschen. Ja, also aus diesem Samen werden Paradieschen. Und das ist ein schönes Bild. Ja, ihr seid auch Paradieschen. Da ist was reingesät in euch. Und wenn wir mal sterben, werden wir in die Erde gelegt. Weiß ich, ob ihr euch verbrennen lasst oder ob ihr dann im Grab liegt. Aber da ist was Neues, das wächst aus einem Samen. Weil Gott nicht will, dass wir ewig tot sind. Weil er will, dass unser Leben einen Sinn hat. Dass unser Leben rund ist. Dass es besonders ist. Weil er dich so geschaffen hat und mit dir was vorhat. Weil du ihm wichtig bist. Wenn es die Auferstehung der Toten nicht gibt, dann sind wir ja alle nicht mehr als ein Grashalm, der aufwächst. Und wenn dann wieder die Sonne kommt im Sommer, wird es alles wieder weggebrannt. Dann war es das mit dem Grashalm. Und dann ist es vorbei. Nie wird sich jemand mehr an dich, an deinen Namen erinnern. Aber Gott ist ein Gott, dem dein Name wichtig ist. Dein Leben, dein Sein. Deswegen sind wir alle kleine Paradieschen. Ein Weizenkorn versteckte sich in der Scheune. Es wollte nicht ausgesät werden. Es wollte sich nicht opfern und sterben. Es wollte sein Leben retten. Es wollte prall und goldgelb bleiben. Es wollte sich selbst finden. Es wollte sich selbst verwirklichen. Es wurde nie zu Brot. Es kam nie auf den Tisch. Es wurde nie gebrochen und gesegnet, ausgeteilt und empfangen. Es schenkte nie Leben und Kraft. Es gab nie Freude und Sättigung. Eines Tages kam der Bauer, mit dem Staub der Scheune fegte er das Weizenkorn hinweg. Im Staub und Wind war das Weizenkorn verloren. Mein Nektar gehört mir, sagte die Sonnenblume. Ich lasse keine Biene naschen. Sie blühte noch eine kleine Zeit, verwelkte dann und hatte keine Frucht. Ich lasse mich doch nicht zerschneiden und auspressen, sagte die Zitrone. Sie war reif und saftig. Ich will mich selbst verwirklichen und entfalten. Sie lag noch eine Weile in der Obstschale, verfaulte dann aber, stank und kam in den Mülleimer. Unsere Hoffnung ist, dass unser Leben wertvoll ist. Wertvoll ist bei Gott. Der Herr ist auferstanden.